Fangen wir ganz am Anfang an. Was war im Anfang? Im Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Und das heißt, im 1. Mose, Gott schuf die Himmel und die Erde, alles, was existiert. Das haben wir im 1. Mose gesehen. Wir haben auch gesehen, wie die Menschen in Sünde gefallen sind. Und wie Gott dann auch gleich seinen Plan der Erlösung in Gang gesetzt hat. Und dann hat der Herr sein Volk erwählt. Das Volk Israel als Vorbild, als Beispielsvolk, könnten wir sagen, für uns im Neuen Testament. Er hat das getan, um die ganze Welt, um alle Menschen auf Jesus vorzubereiten. Und im Alten Testament, ich habe einen Kommentar, das heißt, übersetzt so viel, ein Kommentar über das Alte Testament, und das heißt so viel wie das sich entfaltende Drama der Erlösung. Und das drückt das eigentlich sehr schön aus, was das Alte Testament für uns ist. Geschichte des Volkes Israels, Gottes Wirken mit seinem Volk, das ist wie ein Theaterstück für uns, wie ein Drama, nur dass es wirklich passiert ist. Aber das wurde für uns aufgeschrieben, heißt es im Neuen Testament, so dass wir was davon lernen können und dass es uns auf Jesus hinweist, dass es uns geistliche Prinzipien im Neuen Testament illustriert. Und das Volk Israel war 400 Jahre lang in Ägypten, eine Familie, die ausgezogen ist nach Ägypten. Und Ägypten ist ein Bild für die Welt, auch das wissen wir schon. Und in Ägypten hat sich das Volk Israel vermehrt. Und im 2. Mose sehen wir dann, wie diese Nation, die sich schnell vermehrt hat, auszieht aus Ägypten. Und es entsteht eine Nation. Eine Nation von 2 bis 3 Millionen Menschen, die ausziehen und die von Gott geführt werden und beschützt werden und versorgt werden auf ihren Marsch durch die Wüste. Und im 3. Monat nach ihrem Auszug aus Ägypten kommen sie an den Berg Sinai. Und dort gibt Gott ihnen das Gesetz. Religion Israels entsteht, könnten wir sagen. Sie haben das Gesetz, Gott gibt ihnen das Heiligtum, das sie bauen nach der genauen Anleitung, und sie sind so etwa 11 Monate lang dort am Berg Sinai. 3. Mose geht es darum. Im 3. Mose lehrt Gott uns die Beziehung mit Gott. Das Thema im 3. Mose ist Heiligkeit. Und das ist noch alles dort in diesen 11 Monaten passiert. 2. Mose, 3. Mose, Beziehung mit Gott, Opfer. Wir uns auf das Werk Jesu hinweisen. Und dann im 4. Mose haben wir den Abmarsch Richtung verheißenes Land. Und die ersten 10 Kapitel im 4. Buch Mose, da geht es darum, dass Gott sein Volk trainiert und sein Volk vorbereitet und zurüstet. Und er organisiert das Volk und gibt ihnen diese ganzen praktischen Vorbereitungen, die sie brauchen, um das Land einnehmen zu können. Das verheißene Land ist natürlich das Land des Sieges. Für uns unser siegreiches Leben, das wir in Jesus haben. Wüste, haben wir gesagt, ist der Ort, wo wir lernen, wo wir kämpfen lernen, wo wir lernen, Gott zu vertrauen durch die schwierigen Zeiten hindurch und Gott gehorsam zu sein, auch wenn wir die Dinge vielleicht nicht ganz verstehen immer. Und so waren sie 50 Tage lang ungefähr unterwegs und 50 Tage lang wurden sie trainiert, haben gelernt, der Wolkensäule oder der Feuersäule zu folgen, Gott nachzufolgen, Gott zu gehorchen. Und in diesen 50 Tagen sind sie nach Kadesh gekommen, an die Grenze zum verheißenen Land. Und wir wissen, was dann passiert ist. Da war dieses Schlüsselereignis, dass das Volk ungläubig war. Und wegen ihren Unglauben konnten sie nicht hineingehen in das verheißene Land. Und sie haben rebelliert gegen Gott. Und deshalb ist aus einer relativ kurzen Reise ein Aufenthalt in der Wüste von fast 39 Jahren geworden, bis die ganze Nation ausgestorben ist. Das heißt, alle wehrfähigen Männer, alle, die damals das Land hätten einnehmen sollen. Alle über 20, zu denen hat der Herr gesagt, sie sollen nicht hineingehen. Warum ist das so? Weil Ungläubige können das Land nicht besitzen. Und genauso ist es in unserem Leben. Das ist unser Vorbild. Auch wir können nur durch Glauben, nur durch Vertrauen die Verheißungen Gottes besitzen. Ja, wir haben sie schriftlich sogar und Gott steht dafür, aber wir können sie nur in unserer Erfahrung besitzen, wenn wir darauf vertrauen und uns das aneignen. Wenn wir vertrauen auf seine Verheißung, dass wir ruhen können in ihm, dass er die Kontrolle hat über unser Leben, dass wir uns nicht mehr zu Gott hinarbeiten müssen, sondern dass er schon alles getan hat. Wenn wir es im Glauben ergreifen, können wir ruhen in dieser Tatsache. Oder dass wir siegreich sein können über unser Fleisch und über unsere Sünden. Wir alle können das potenziell. Aber wir brauchen Glauben, dass wir dieses verheißene Land einnehmen können, dieses Leben im Geist führen können. Und jetzt, fast 39 Jahre später, sehen wir die neue Generation, die an der Grenze ist, am Jordan. Und Gott hatte schon die neue Generation gemustert. Sie hatten schon einige Völker dort östlich vom Jordan besiegt. Und von der alten Generation ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Mose ist noch da und Josua und Kaleb, die beiden guten Kundschafter, denen Gott gesagt hat, sie werden in das verheißene Land einziehen. Und der Herr hat ja auch dem Mose gesagt, dass er sterben wird. Und hier sind sie jetzt am Jordan, sie können schon hinüberschauen in das verheißene Land. Und Mose hält seine letzte Rede an die Nation. Ist sozusagen eine Abschiedsrede oder eine Abschiedspredigt. Hier haben wir eine neue Generation, die davor steht, das verheißene Land einzunehmen. Und Mose spricht jetzt zu ihr. Ist eine Predigt. Manche sagen, es ist eine Predigt, manche andere sagen, es sind mehrere Predigten in verschiedenen Teilen. Wir haben im Prinzip drei Teile im 5. Mose. Kapitel 1 bis 4, Vers 43, da erinnert Gott das Volk an die Vergangenheit, nämlich das, was Gott getan hat in ihrer Geschichte. Das ist auch das, was er mit der alten Generation getan hat im Besonderen. Und das ist wichtig, da können sie lernen, nicht dieselben Fehler zu machen, sondern es richtig zu machen, dem Herrn zu vertrauen, das Land einzunehmen, voranzugehen. Und es ist wichtig, dass wir lernen aus der Geschichte. Und hoffentlich lernen aus den Fehlern von anderen. Es ist traurig, wenn Menschen alle Fehler selbst machen müssen. Na, manche Menschen sind so dickköpfig und so stur. Und die lernen nicht, wenn sie nicht selbst auf die Nase fallen. Wie viel besser ist es, wenn wir einfach auf das hören, was Gott uns sagt. Und wenn wir aus den Fehlern lernen, die andere gemacht haben. Zum Beispiel hier das Volk Israel. Diese Dinge im Neuen Testament und im Alten Testament. Gott ist so gut, dass uns auch die Fehler beschreibt und die Dinge, die wir vermeiden sollen. Viel besser, hoffentlich lernen wir aus der Vergangenheit. Okay, Kapitel 4, Vers 44 bis Kapitel 26, Vers 19. Da sagt Mose dem Volk der neuen Generation, was Gott von ihnen erwartet. Er wiederholt das Gesetz, den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Er unterweist sie in den Bund. Und das ist jetzt so ähnlich wie das Johannesevangelium im Neuen Testament. Johannes im Neuen Testament, auch er schaut zurück auf das, was Jesus getan hat, wie die anderen Evangelisten, nur schreibt er eine ganze Zeit später und er interpretiert viel mehr. Und auch hier ist es so ähnlich, wenn wir das Gesetz im 2. Mose haben und 3. Mose und jetzt 5. Mose wird es wiederholt. Mose schaut zurück und er interpretiert das Gesetz. Er schaut gewissermaßen hinter den Buchstaben des Gesetzes, auf den Geist des Gesetzes. Wir werden sehen hier im 5. Mose, dass er sehr stark das Herz betont. Das ist, worauf es ankommt. Er betont das Herz Gottes, aber auch unser Herz. Dass Gott auf unser Herz schaut, nicht nur auf das äußere Halten des Gesetzes. Gott wollte nie, dass sein Volk Pharisäer werden, die stur äußere Gesetze halten und in Gesetzlichkeit reinfallen. Wir sehen hier eine Betonung auf das Herz. Aufs Herz kommt es an, auf die Einstellung. Auf Liebe kommt es an. Jesus hat das so zusammengefasst, das ganze Gesetz ist in dem zusammengefasst, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Da ist das ganze Gesetz zusammengefasst. Und das ist kein neues Konzept. Das ist was wir schon hier im 5. Mose sehen können. Gott gab das Gesetz den Menschen aus Liebe und der Mensch gehorcht dem Gesetz, weil er Gott liebt. Das ist das Ideal, so soll es sein. 3. Teil, Kapitel 27 bis Kapitel 34, da sehen wir die Voraussagung der zukünftigen Geschichte. Gott legt seinem Volk durch Mose den Segen und den Fluch vor und sagt ihnen genau voraus, was passiert, wenn sie ihm vertrauen, wenn sie gesegnet und wenn sie ihm nicht vertrauen, ihm untreu werden, dann kommt der Fluch. Und das ist genau das, was ins Detail passiert ist. Und Mose ermutigt das Volk zu glauben und Gott zu gehorchen, sodass sie seinen Segen empfangen können. Wichtiges Buch, das 5. Mosebuch. Jesus hat dieses Buch öfter zitiert als jedes andere. Seine Versuchung zum Beispiel, wo Satan ihn dreimal versucht hat, antwortet er dreimal mit Schriftstellen aus dem 5. Mose. 5. Mose ist auch ein Buch, das sehr häufig überhaupt im Neuen Testament zitiert wird. 80 Mal. Also fangen wir an. Vers 1. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat, jenseits des Jordan, in der Wüste, in der Ebene Suf gegenüber, zwischen Paran und Tofel, Laban, Hazarot und Di-Sahab. 11 Tage sind es von Horeb auf dem Weg zum Gebirge Seir bis Kadesh Barnea. Von Horeb, das ist Sinai, bis Kadesh an der Grenze sind es 11 Tagesreisen. So lange hätten sie brauchen können, hätten sie dem Herrn vertraut. Okay, ein bisschen länger, weil der Herr sie auf dem Weg trainiert hat. Wir haben gesagt, ungefähr 50 Tage, aber es hätte nicht länger dauern sollen. Aber was ist daraus geworden? Ein Herumwandern von fast 39 Jahren, eine ganze Generation, die da ausgestorben ist. Und das ist, was Unglauben tut. Unglauben lässt uns wandern. Gott bringt uns in unserem Leben Herausforderungen und Schwierigkeiten, auch Wüstenzeiten, wo er uns formen will und wo er will, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Wo er will, dass wir lernen, seinem Wort gehorsam zu sein und nicht zu rebellieren. Und wir können schnelle Lerner sein, indem wir die Lektionen lernen und können ziemlich schnell durch diese Zeiten durchgehen. Oder wir können langsame Lerner sein und das hindert uns daran, das zu erfahren, was Gott will. Und das, was Gott tun will in unserem Leben. Und wenn wir nicht vertrauen, wenn wir rebellisch sind, wenn wir ungehorsam sind, dann machen wir es wie das Volk Israel. Wir rennen im Kreis. Bis diese alte Generation, diese alte Einstellung des Unglaubens ausgestorben ist. Und manche rennen ihr ganzes Leben lang im Kreis und verpassen das, was Gott vorhat. Ich denke, wir alle werden eines Tages bis zu einem gewissen Grad zurückschauen und wir werden sagen, Mann, wenn wir nur mehr geglaubt hätten, wenn wir nur mehr vertraut hätten, wie viel mehr hätte der Herr tun wollen in unserem Leben und tun können in unserem Leben. Aber so oft sind wir herumgewandert und haben diese Schritte im Glauben nicht getan und waren ungehorsam, haben nicht gekämpft gegen unser Fleisch, haben Gottes Wort nicht beachtet. Und wir sind im Kreis rumgewandert, mussten dieselben Lektionen immer und immer wieder lernen und haben viel länger gebraucht. Gott hätte so viel mehr tun wollen. Ich hoffe, dass es uns herausfordert, wirklich dem Herrn zu vertrauen. Ich möchte mal zurückschauen können auf mein Leben und sagen können, ich habe das wirklich zur Fülle erfasst, was Gott für mich hat und es zur Fülle ausgelebt. Die Siege, die Gott mir schenken wollte, das Land, was ich einnehmen sollte. Dass mein Leben nicht irgendwie verschwendet war, sondern dass ich jede Sekunde genutzt habe und das zur Fülle ausgekostet hat, was Gott mit mir vorhatte. Vers 3. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats, das heißt im 40. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, da redete Mose zu den Söhnen Israel nach allem, was ihm der Herr für sie geboten hatte, nachdem er Sihon, den König der Amoriter, der in Heschbon wohnte, geschlagen hatte und Og, den König von Basan, der in Ashtaroth und in Edrei wohnt. Jenseits des Jordan, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, indem er sprach. Also er legt das Gesetz nochmal aus und für uns ist das alles Wiederholung hier. Wir haben das alles schon durchgemacht, 2. Mose, vor allem 3. Mose. Vers 6. Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Horeb. Also er spricht das Volk hier als das Volk an, aber eigentlich spricht er die neue Generation an und erzählt ihnen die Geschichte ihrer Väter. Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Horeb, am Sinai und sprach, lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Wendet euch, brecht auf und zieht zum Gebirge der Amoriter und zu allen ihren Nachbarn in der Ebene, auf dem Gebirge, in der Niederung und im Süden und an der Küste des Meeres, in das Land der Kanaaniter und zum Libanon, bis an den großen Strom, den Euphratstrom. Siehe, ich habe das Land vor euch dahingegeben. Geht hinein und nehmt es in Besitz, von dem der Herr zu euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es ihnen und ihren Nachkommen nach ihnen zu geben. Der Herr hat es euch gegeben, also geht hinein, es gehört euch, wenn ihr es nur nehmen wollt. Alles, was ihr tun müsst, ist vertrauen und hineingehen und es in Besitz nehmen. Der Herr hat es euch schon gegeben. Nehmt es. Das Einzige, was euch daran hindert, das Land nicht einzunehmen, seid ihr selbst. Ist euer Unglaube, euer Mangel an Vertrauen. Und genauso ist es in unserem Leben mit all diesen Verheißungen, die wir in diesem Buch haben. Wir sind da. Gott sagt, wir sind für euch. Ihr könnt so leben. Ihr könnt es erfahren. Gott ist Frieden. Gott ist Sieg. Es liegt an euch. Vertraut ihr. Macht die Schritte im Glauben. Geht ihr voran. Nur wir selbst können uns daran hindern, zu erfahren, was Gott für uns hat. Vers 8, siehe, ich habe das Land vor euch dahingegeben. Geht hinein, nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham und Isaak und Jakob geschworen hat, es ihnen und ihren Nachkommen nach ihnen zu geben. Und in jener Zeit sprach ich zu euch, ich kann euch nicht tragen, ich allein kann euch nicht tragen. Der Herr, euer Gott, hat euch zahlreich werden lassen und siehe, ihr seid heute wie die Sterne des Himmels an Menge. Das hat der Herr verheißen. Der Herr, der Gott eurer Väter, füge zu euch nochmal tausendmal so viel, wie ihr seid, hinzu und segne euch, wie er zu euch geredet hat. Wie könnte ich allein eure Bürde und eure Last und euren Rechtsstreit tragen? Bringt weise und verständige und anerkannte Männer für eure Stämme, dass ich sie als Oberhäupter über euch einsetze. Und ihr antwortet mir und sagtet, gut ist die Sache, die zu tun du angekündigt hast. Und ich nahm die Oberhäupter eurer Stämme, weise und anerkannte Männer, und setzte sie als Oberhäupter über euch ein, als Oberste über 1000 und Oberste über 100 und Oberste über 50 und Oberste über 10 und als Verwalter für eure Stämme. Und ich gebot euren Richtern in jener Zeit, hört die Streitsachen zwischen euren Brüdern und richtet gerecht zwischen einem Mann und seinem Bruder und dem Fremden bei ihm. Ihr sollt im Gericht nicht die Person ansehen, den Kleinen wie den Großen sollt ihr hören. Ihr sollt euch vor niemandem fürchten, denn das Gericht ist Gottes Sache. Die Sache aber, die zu schwer für euch ist, bringt vor mich, dass ich sie höre. So gebot ich euch in jener Zeit all die Dinge, die ihr tun sollt. Also, wir haben das schon angesehen, wo Mose Leiterschaft einsetzt. Männer, Älteste, die die Leiterschaft gemeinsam mit ihm tragen. Und das ist wirklich das biblische Modell auch für das Neue Testament. Für die biblische Gemeinde. Es nicht auf der Schulter von einem ist, sondern eine Gruppe von Männern, die gemeinsam Leiterschaft ausübt. Und ja, Mose war der Hauptleiter, wenn wir so sagen wollen. Er war der Pastor. Aber Leiterschaft haben mehrere getragen. Und es ist interessant hier, dass das Volk hier die Männer aussucht und Mose setzt sie ein. Was waren das für Männer? Das waren Männer, die schon gedient haben. Na, sucht euch Männer, Weise und Anerkannte und setzt sie ein. Das heißt, Mose hat diese Männer als Älteste ernannt, die schon gedient haben, die diese Funktion eigentlich schon ausgeübt haben. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir nach Leitern suchen, schauen wir, wer ist da, der dient und der leitet und der sich um Menschen kümmert. Und dann, wenn wir in der Gemeinde Älteste einsetzen, ist das nur eine Bestätigung, wo wir sagen, okay, ja, wir sehen diesen Ruf auf deinem Leben und wir machen das offiziell. Vers 19. Und wir brachen auf vom Horeb und zogen durch diese ganze große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt, auf dem Weg zum Gebirge der Amoriter, wie der Herr, unser Gott, es uns geboten hatte. Und wir kamen bis Kadesh Barnea. Das war dieser Punkt der Krise, der Punkt der Entscheidung, an dem es galt, Glauben auszuüben. Das war die Grenze, wo sie ins Verheißene Land hineingehen sollten. Und Gott bringt uns in unserem Leben an solche Punkte der Entscheidung. können größere oder kleinere sein, wo Gott uns herausfordert, einen Schritt im Glauben zu tun. Von mir sagt, geh in die Mission. Mach einen Schritt, geh dorthin. Oder vielleicht ist es was Kleineres, wo der Herr sagt, ich möchte, dass du laut betest. Mach einen Glaubensschritt. Du hast das noch nie getan, aber trau dich. Ich möchte dich freisetzen in dem Bereich. Oder die Hände zu heben in der Anbetung oder Zeugnis zu geben. Guck da, dein Arbeitskollege. Ich möchte wirken durch dich. Ich möchte ihn berühren. Mach einen Schritt im Glauben. Und Gott gibt uns auch solche Punkte, wo er uns herausfordert, unseren Glauben auszuüben, Entscheidungen zu treffen. Und wie gesagt, es liegt an uns, ob der Herr uns gebrauchen kann, ob wir das Land einnehmen, was er uns geben will, oder ob wir im Kreis gehen. Wo waren wir stehen geblieben? Vers 19 oder Vers 20? Vers 20, ne? Und ich sagte zu euch, ihr seid bis zum dem Gebirge der Amoriter gekommen, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Siehe, der Herr, dein Gott, hat das Land vor dir hingegeben. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Ermutigt sie hier. Vers 22. Da tratet ihr alle zu mir und sagtet, lasst uns Männer vor uns hersenden, dass sie das Land für uns erkunden und uns Bericht erstatten über den Weg, auf den wir hinaufziehen und über die Städte, zu denen wir kommen sollen. Und die Sache war gut in meinen Augen. Die Idee mit von den Kundschaftern ist eigentlich vom Volk ausgegangen. Und dann hat Mose gesagt, ja, es war gut, gute Idee. Und dann hat der Herr gesagt, okay, wenn er geht, dann sende 12 aus, jeden von einem Stamm. Aber wahrscheinlich war es ein Fehler hier. Gott hatte schon gesagt, dass er ihnen das Land geben will. Hat ihnen schon gesagt, dass sie es einnehmen können. Hat ihnen schon gesagt, dass es ein Land ist, das von Milch und Honig überfließt. Ein gutes Land. Wozu noch Auskundschaften? Hätten gleich alle reinziehen können im Glauben. Wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und manchmal fordert uns der Herr heraus, Schritte im Glauben zu tun, ohne vorher die Dinge groß geprüft zu haben. Und oft haben wir die Tendenz, dass wir, naja, okay, wir schauen es uns an und dann entscheiden wir uns, ob wir gehen wollen oder nicht. Oft steckt das dahinter, wenn wir so rationale Argumente einführen. Und ich meine, es ist auch nicht schlecht, wenn wir unseren Verstand gebrauchen. Wir müssen nicht blind drauf loslaufen. Aber in solchen Situationen, wo der Herr klar gesprochen hat und uns herausfordert, einen Schritt zu glauben, im Glauben zu tun und sagt, okay, jetzt ist die Zeit, dann mach den Schritt. Muss dann noch länger warten und Umfrage machen und das Ganze herauszögern. Vers 23, und ich nahm 12 Männer von euch, je einen Mann für den Stamm. Und sie wandten sich und zogen ins Gebirge hinauf und sie kamen bis zum Tal Eschkol und kundschafteten es aus. Und sie nahmen von den Früchten des Landes in ihre Hand und brachten sie zu uns herab. Und sie erstatteten uns Bericht und sagten, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns gibt. Genau wie es der Herr uns gesagt hat. Und alle stimmen überein, das Land ist gut. Hätte sie eigentlich ermutigen sollen. Es war so, wie der Herr es gesagt hat. Vers 26. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen. Aber. Aber. Das Land ist gut. Es ist wunderbar. Es ist genau so, wie der Herr es gesagt hat, wie er es uns verheißen hat. Aber. Was heißt aber? Der Herr hat Wort gehalten, das Land ist gut. Er sagt, zieht hinein, habt Vertrauen. Und sie sagen, aber. Aber. Zweifel hier. Vertrauen ihm nicht. Das Land ist gut, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wart widerspenstig gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes. Kennen wir das aus unserem Leben, wo Gott klar zu uns spricht, in seinem Wort oder zu unserem Herzen. Und hey, es ist alles da und er ermutigt uns, er vielleicht durch Geschwister sogar, er öffnet Türen und wir sagen aber. Aber Herr, ich bin zu klein oder die zu groß die Sache für mich. Und ich kämpfe schon so lange mit dieser Sünde, wie... Oder, Herr, alle tun's, aber alle machen's doch. Aber. Und wir machen nicht den Schritt im Glauben. Und wir nehmen nicht das ein, was Gott für uns hat. Und wir leben nicht im Geist, sondern im Fleisch. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wart widerspenstig gegen den Befehl des Herrn eures Gottes. Und ihr murrtet in euren Zelten und sagtet, weil der Herr uns hasst, hat uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Ich möchte, dass ihr zwei Dinge seht hier. Das erste ist, sie murrten in ihren Zelten. Worte des Unglaubens hier. Das ist oft eine Gefahr. In unseren Zelten, wenn wir daheim sind. Vielleicht mit unserem Mann, mit unserer Frau, mit unseren Kindern, mit unseren Mitbewohnern. Da trauen wir uns das laut zu sagen, was wir sonst nur leise denken. In der Gemeinde, preis dem Herrn, Halleluja, hit. Tolle Predigt, Pastor. Und dann daheim. Das passt mir nicht, und das, und die Predigt war so lang. Murren in den Zelten. Ist eine Gefahr. Daheim, mit dem Ehepartner, ich mit meinem Team. Wahrscheinlich haben wir es alle dann und wann getan, wo wir denken, okay, jetzt haben wir den Rahmen, wo wir unseren ganzen Frust und all unsere Zweifel und alles rauslassen können. Ist gefährlich. Wir sollten einander ermutigen, einander aufbauen. Weil unser Zuhause, gerade das sollte ein Platz sein, wo wir ermutigt werden. Wo wir die anderen nicht runterziehen, ach, das wird nie funktionieren und bla 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 und guck mal da und... Ah, und du hast die Fehler und das und das. Und wir murren in den Zelten. Wenn wir einander ermutigen sollten. Und hier, nicht Worte des Unglaubens sprechen, sondern Worte des Glaubens. Und mich hat das überführt, wo ich da gelesen habe. Ich bin auch einer, der viel zu oft sich beschwert. Und wir haben so die Tendenz, auf das Negative zu gucken. Und das funktioniert nicht. Und gerade die letzten Tage mit dem Visa für den Keith und ist immer noch nicht da. Statt zu sagen, nein, der Herr hat ihn hierher gebracht, Gott wird versorgen. Lass uns auf den Herrn vertrauen. Fange ich an zu murren. Wie war dein Tag? Oh, furchtbar. Ganzen Tag mit der Versicherung da rumgeschlagen und ist immer noch nicht da und man kommt nicht durch. Und murr. Wir murren in unserem Zelten und ziehen uns einander runter, statt einander aufzubauen. Murrten in ihren Zelten. Das Zweite, was ich möchte, dass ihr seht, ist, dass sie die Liebe Gottes angezweifelt haben. Das war der Grund, warum sie nicht hineingezogen sind. Sie haben gesagt, weil der Herr uns hasst. Er hat uns aus dem Land geführt, um uns zu vernichten hier. Weil der Herr uns hasst. Nee, der Herr liebt uns. Römer 5 heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Er hat uns bewiesen, wie sehr er uns liebt. Und es ist etwas, was der Feind immer wieder angreift, die Liebe Gottes. Gott meint sein Gut mit uns. Ach, guck mal, was er zulässt in deinem Leben. Liebt er dich? Ach, ich weiß nicht, ob du ihm vertrauen kannst. Mann, ja, er hat dir das aufs Herz gelegt, aber wenn du da jetzt einen Schritt im Glauben machst, dann wird er dich im Stich lassen. Vielleicht hasst er dich doch. Und diese Zweifel, Liebe Gottes angezweifelt. Was wir nie tun dürfen, was wir nie tun sollten. Weil es einfach nicht die Wahrheit ist. Schau aufs Kreuz. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Als wir noch Sünder waren, Römer 5, werden uns das am Sonntag ansehen. Liebe Gottes. Dürfen wir an seiner Liebe zweifeln. Wenn wir anfangen, an seiner Liebe zu zweifeln, dann werden wir unsicher. Dann werden wir keine Schritte im Glauben machen, weil wir Angst bekommen. Aber er hat uns bewiesen, wie sehr er uns liebt. Und schwarz auf weiß hier und in seinem Blut unterzeichnet seinen Liebesbrief. größte Hindernis ist Mangel an Vertrauen und Mangel an Glauben in unserem Leben. Nicht so sehr äußere Umstände oder materielle Schwierigkeiten. Auch vielleicht nicht mal so sehr Sünde, obwohl uns das natürlich zurückhält. Ganz klar und negative Konsequenzen hat. Aber das Prinzip für unsere Beziehung mit dem Herrn ist Glauben, ist Vertrauen. Glauben ist diese offene Hand, die vom Herrn empfängt. Vergebung und seine Verheißungen und seinen Frieden und all das, was er für uns hat. Deswegen greift der Feind immer wieder unseren Glauben an. Größte Hindernis für unser Vorwärtskommen im geistlichen Bereich ist Mangel an Glauben, Mangel an Vertrauen. Dass wir Bereiche nicht angehen in unserem Leben, wo der Herr ganz klar spricht und sagt, hey, ich will dich da verändern oder die Situation da verändern oder die Beziehung verändern. Mangel an Glauben. Wo der Herr uns Frieden schenken will in schwierigen Umständen. Aber wir schauen auf die Umstände, nicht auf den Herrn. Mangel an Glauben. Und das hält uns zurück. Vers 28. Wohin ziehen wir? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, ein Volk größer und höher gewachsen als wir, stetig groß und bis an den Himmel befestigt. Und sogar Enakita-Söhne, das waren so Riesen, haben wir dort gesehen. Wir müssen aufpassen, dass wir einander nicht entmutigen, sondern ermutigen wieder. Haben das ganze Volk entmutigt mit ihren negativen Gebabbel da, obwohl der Herr so klar gesprochen hat und sie ermutigt hat. Und Mose ist ein guter Leiter hier. Er tut das Richtige. Da sagte ich zu euch, Vers 29, erschreckt nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen. Nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesem Ort kamt. Der Herr wird mit euch gehen, er wird für euch kämpfen. Und denkt zurück, wie der Herr euch getragen hat. Schaut, wie treu er gewesen ist. Jetzt wird er euch hier im Stich lassen? Schwachsinn. Geht voran. Ist ein guter Leiter. So müssen wir sein. Das ist die Einstellung, die wir haben sollen und wie wir einander ermutigen sollen. Nicht murren, einander runterziehen, sondern einander ermutigen, auf den Herrn hinweisen. Herr wird für dich kämpfen, vertrau ihm. Vers 32. Aber trotzdem hatte niemand von euch Vertrauen auf den Herrn, euren Gott, der auf dem Weg vor euch herzog, um euch einen Ort auszusuchen, damit ihr lagern konntet. Bei Nacht im Feuer, damit ihr in dem Weg sehen konntet, auf dem ihr zoget, und bei Tag in der Wolke. Seht, wie treu der Herr war, der Herr ist vor ihnen hergezogen, heißt es hier, um sogar jeden Ort zum Lagern auszusuchen. Er hat sie geführt, bei Tag und bei Nacht. Das ist die Treue des Herrn. So ist der Herr auch mit uns. Und er will uns führen. Und manchmal führt er uns bei Tag, indem wir sehen, wo wir klar sehen, wo er zu unserem Herzen spricht und wir haben ganz klare Führung. Manchmal führt er uns durch die Nacht, durchs Feuer, schwierige Umstände, wo wir danach erst, wenn wir zurückschauen, sehen können, okay, der Herr hat mich da geführt und hat es verwendet. Gott sei Dank. Mein Beispiel im Neuen Testament ist der Paulus und die ganze Situation mit dem Markus, ne? Wo die sich in die Haare, er und der Silas sich in die Haare geraten sind wegen dem Markus. War eigentlich keine gute Situation, haben gestritten, aber Gott im Rückschauen hat es verwendet, um die beiden zu trennen, um das Werk zu multiplizieren. Auch wir können es in unserem Leben sehen, wo schwierige Zeiten waren. Ich erinnere mich, wo meine Freundin mich sitzen lassen hat. Ah, das war eine schwierige Zeit. Aber jetzt im Nachhinein, im Zurückschauen, kann ich sehen, dass es gut war. Ich wäre vielleicht nie hier sonst. Und es hat überhaupt nicht gepasst. Es war gut, der Herr hat mich geführt. Es war von ihm, dass sie mich sitzen hat lassen. Der Herr ist treu, der Herr ist mit uns. Ich mag das hier, er hat sogar jeden Lagerplatz hat er ausgesucht. So sehr kümmert sich der Herr um jedes Detail in unserem Leben. Vers 34, der Herr aber hatte den Lärm eurer Reden gehört. Vorsicht, der Herr hört alles. Selbst wenn wir daheim murren, in unserer Kammer, daheim im Bett, zu unserer Frau oder zu unserem Mann. Der Herr hört. Vers 35, da wurde er zornig und schwor, wenn irgendjemand unter diesen Männern von dieser bösen Generation das gute Land sehen wird, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Nur Kaleb, der Sohn des Jephunne, der Franzose, er soll es sehen, und ihm und seinen Söhnen werde ich das Land geben, das er betreten hat, dafür, dass er ganz und gar hinter dem Herrn stand. Auch gegen mich wurde der Herr zornig, euretwegen, und sprach, auch du sollst nicht dort hineinkommen. Es war eine andere Situation. Wir wissen, Mose durfte nicht hinein, weil er den Herrn falsch repräsentiert hat. Wir kommen später noch dazu. Aber er hängt es hier als Klammerbemerkung an. Vers 38, Josua, der Sohn des Nun, der vor dir steht, er soll dorthin kommen. Ihn stärke, denn er soll es Israel als Erbe austeilen. Was, Josua, mein Diener? Das ist mein Diener. Und ich darf nicht hinein und er darf hinein und ich soll ihm noch stärken, ich soll ihm noch ermutigen. Oh Mann, das ist eine harte Sache. Wie reagieren wir in solchen Situationen, wo vielleicht unser Kollege befördert wird, der zugegebenermaßen unfähiger ist als ich? Glaube ich zumindest. Oder wenn ein anderer den Vorzug hat, wo ich denke, ich bin besser oder ich bin geistlicher oder ich hätte da sein sollen oder das tun sollen und nee, ein anderer. Wie reagieren wir? Werden wir neidisch? Fangen wir an zu murren und bitter zu werden und uns zu beschweren? Oder sind wir welche, die ermutigen? Es ist eine Versuchung, solche Situationen. Das war das Herz des Mose, dafür hat er gelebt, das Volk in das verheißene Land zu führen. Und der Herr sagt, nee, du kannst nicht gehen. Aber dein Diener, der wird sie führen. Und Mose hatte eine gute Einstellung. Mose war ein Ermutiger, er hatte wirklich das Herz eines Pastoren. Und in Leidenschaft, unser Herz sollte immer sein, uns selbst überflüssig zu machen. Andere heranzuziehen, dass andere das übernehmen können. Nicht irgendwo neidisch an irgendwelchen Positionen festzuhalten oder an irgendwelchen Dingen. Ist oft in der Welt so dieses Konkurrenzdenken. Wir lassen die anderen nicht hochkommen, weil wir Angst haben, dass die uns unsere Position streitig machen. Im Reich Gottes soll es anders sein. Wir sollen einander dienen. Und er ist der Größte, der Diener aller wird. Der soll der Größte sein. Wir werden später noch sehen, die gute Einstellung, die der Mose hatte. Vers 39, und eure kleinen Kinder, von denen ihr sagtet, sie werden zur Beute werden, und eure Söhne, die heute weder Gutes noch Böses kennen, sie sollen dorthin kommen, und ihnen werde ich es geben, und sie sollen es in Besitz nehmen, ihr aber wendet euch und brecht auf zur Wüste, auf dem Weg zum Schilfmeer. Da antwortetet ihr und sagtet zu mir, wir haben gegen den Herrn gesündigt, wir wollen hinaufziehen und kämpfen nach allem, was der Herr, unser Gott, uns geboten hat. Und ihr gürtetet ein jeder seine Waffen um und hieltet es für ein leichtes, ins Gebirge hinaufzuziehen. Da sprach der Herr zu mir, sprich zu ihnen, zieht nicht hinauf und kämpft nicht, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht vor euren Feinden geschlagen werdet. So redete ich zu euch, aber ihr hörtet nicht, und ihr wart widerspenstig gegen den Befehl des Herrn und handeltet vermessen und zogt in das Gebirge hinauf. Aus eigener Kraft, aus dem Fleisch hier, ohne Gott. Da zogen die Amoriter aus, die auf jenem Gebirge wohnten, euch entgegen und jagten euch nach. Und ihr kehrtet zurück und weintet vor dem Herrn. Aber der Herr hörte nicht auf eure Stimme und neigte sein Ohr nicht zu euch. Und ihr bliebt in Kadesh viele Tage, eben die Zeit, die ihr dort bliebet. Sind im Fleisch losgezogen. Es hat ihnen nicht wirklich leid getan, dass sie dem Herrn nicht gehorcht haben, dass sie ungehorsam waren, dass sie sein Herz betrübt haben, sondern es tat ihnen einfach leid, dass sie so lange in der Wüste rumziehen sollten. Deswegen sind sie losgezogen, nicht weil sie Buße getan haben und gesagt haben, oh Herr, verzeih unseren Unglauben, gib uns noch eine Chance, sondern sie waren wieder rebellisch. Und dann sie weinen hier auch, nicht weil sie den Herrn betrübt haben, sondern wegen ihrem eigenen Schaden. Gegen Gottes Wort gehandelt, sind auf die Nase gefallen und jetzt weinen sie über eigenen Schaden, den sie sich selbst zugefügt haben. Und ihr blieb in Kadesh viele Tage, eben die Zeit, die ihr dort bliebet. Ganze Wanderung in der Wüste im Kreis, 38 Jahre lang. Kapitel 2. Und wir wandten uns und brachen auf zur Wüste auf dem Weg zum Schilfmeer, wie der Herr zu mir geredet hatte. Und wir umzogen das Gebirge Seir viele Tage lang, nämlich 38 Jahre. Und der Herr redete zu mir und sprach, ist jetzt nachher, lange genug habt ihr dieses Gebirge umzogen, wendet euch nach Norden, das ist mit der neuen Generation, und gebietet dem Volk und sage, ihr werdet nun das Gebiet eurer Brüder, der Söhne Esau, durchziehen, die in Seir wohnen, und sie werden sich vor euch fürchten. Aber hütet euch wohl. Lasst euch nicht in Streit mit ihnen allein, denn ich werde euch von ihrem Land auch nicht die Breite einer Fußsohle geben. Denn das Gebirge Seir habe ich dem Esau zum Besitz gegeben. Nahrung sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu essen habt, und auch Wasser sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu trinken habt. Denn der Herr, dein Gott, hat dich in allen Tagen, in allem Tun deiner Hand gesegnet. Er gab Acht auf deine Wanderung durch die große Wüste. Diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen. Es hat dir nichts gemangelt. Was für ein Zeugnis. 40 Jahre lang hat der Herr dich treu versorgt. Es hat dir nichts gemangelt, heißt es hier. Und sie sollten den Söhnen Esaus nichts antun. Das waren ihre Verwandten. Esau war der Bruder von Jakob, der später in Israel umbenannt wurde. Der Herr wird euch versorgen. Was für ein Zeugnis. Wie wunderbar die Güte Gottes, die wir hier sehen. Selbst wenn wir ungläubig sind und das Land nicht einnehmen und nicht diese Schritte im Glauben machen. Hey, Gott nimmt uns immer so weit, wie wir wollen, so weit wir mit ihm gehen wollen. Aber die Güte Gottes, selbst wenn wir nicht den Glauben hatten, den wir haben hätten sollen. Und selbst wenn wir nicht so gehorsam waren, wie wir hätten sein sollen. Und selbst wenn wir murren, der Herr ist noch immer mit uns. Und der Herr liebt uns noch immer und der Herr versorgt uns noch immer. Und er geht halt so weit mit uns, wie wir mit ihm gehen wollen. Ich mag das. Der Herr ist so geduldig und so gnädig mit diesem Volk hier, das 40 Jahre lang gemurrt hat und rebelliert hat. Und der Mose kann hier Zeugnis geben und sagen, es hat euch 40 Jahre lang an nichts gemangelt. Gott ist gut. Vers 8, und wir zogen von unseren Brüdern, den Söhnen Esau, die in Seir wohnen, weiter weg von der Araberstraße, von Elat und von Esion-Geber und wandten uns und zogen auf dem Weg zur Wüste Moabs. Da sprach der Herr zu mir, befehle Moab nicht und lass dich nicht in einen Krieg mit ihnen ein, denn ich werde dir von seinem Land keinen Besitz geben. Denn Ar habe ich den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. Auch Lot war entfernt verwandt mit den Israeliten, war der Neffe von Abraham. Und er kennt die Geschichte, dass seine Frau ja zur Salzsäule geworden ist, als Gott Sodom vernichtet hat. Und wie er dann mit seinen zwei Töchtern in der Höhle war und die beiden Töchtern haben ihn betrunken gemacht und haben ihn verführt und haben Söhne geboren und die Nachkommen der einen war Moab. Nachkommen der anderen waren die Ammoniter, die werden wir gleich später sehen. Also A habe ich den Söhnen Lot zum Besitz gegeben, auch die sollte in Ruhe lassen. Vers 10. Früher wohnten die Emiter darin, ein großes und zahlreiches und hochgewachsenes Volk wie die Enakiter. Also diese Riesen, diese Großen waren ein sehr kriegerisches Volk auch. Auch sie werden für Riesen gehalten wie die Enakiter, die Moabiter aber nennen sie Emiter. Und in Seir wohnten früher die Horiter. Aber die Söhne Esau verdrängten sie und vernichteten sie vor sich her und wohnten an ihrer Stelle, so wie Israel es mit dem Land seines Besitzes getan hat, das der Herr ihnen gegeben hat. So macht euch auf und zieht über den Bach Sered, und wir zogen über den Bach Sered. Er ermutigt hier die Israeliten. Sagt, die alte Generation wollte nicht das Land einnehmen, weil die Riesen dort wohnen. Aber guckt mal, selbst eure entfernten Verwandten, selbst die, die nicht wirklich dem Herrn nachfolgen, Söhne Esaus und die Moabiter, die konnten die Riesen vertreiben, die in ihrem Land waren. Wie viel mehr werdet ihr sie vertreiben können? So zieht hinüber, ermutigt sie hier. Vers 14, die Tage aber, die wir von Kadesh Barnea wanderten, bis wir über den Bach Sered zogen, betrugen 38 Jahre, bis die Generation der kriegssüchtigen Männer aus dem Lager vollständig aufgerieben war, so wie der Herr ihnen geschworen hatte. Und zwar war die Hand des Herrn gegen sie, um sie aus dem Lager vollständig auszutilgen. Und es geschah, als die kriegssüchtigen Männer aus der Mitte des Volkes vollständig weggestorben waren, da redete der Herr zu mir und sprach, du wirst heute das Gebiet von Moab, von Ar durchziehen und dich den Söhnen Ammon nähern, bis zu ihrer Grenze gegenüberstehst. Du sollst sie nicht befehden und dich nicht in Streit mit ihnen einlassen, denn ich werde dir von dem Land der Söhne Ammon keinen Besitz geben, denn ich habe es den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. Also die anderen Nachkommen Lots. Vers 20, auch dieses wird für ein Land der Riesen gehalten. Riesen wohnten darin, und die Ammoniter nennen sie Samsumiter. Sie haben später eine bekannte koreanische Elektronikfirma gegründet. Ein großes und zahlreiches und hochgewachsenes Volk wie die Enakiter. Und der Herr vernichtete sie vor ihnen und verdrängte sie. Sie verdrängten sie und wohnten an ihrer Stelle, so wie er es für die Söhne Esau getan hat, die in Seir wohnen, vor denen er die Horiter vernichtete, so dass sie sie verdrängten und an ihrer Stelle wohnten, bis an diesen Tag. Also wieder Ermutigung. Guck mal, auch die Ammoniter konnten dieses Riesenvolk verdrängen. Und der Herr vernichtete sie vor ihnen. Wir sehen hier die Souveränität Gottes, der sogar in diesen heidnischen Völkern wirkt und der seinen Willen vollbringt. Gott hält die Geschichte in seiner Hand. Auf Englisch gibt es dieses schöne Wortspiel, dass History die Geschichte his story ist, seine Geschichte ist. Gott hält die Geschichte in seiner Hand. Und die Bibel sagt uns, er setzt Mächtige ein und setzt Mächtige ab. Deswegen können wir ihm vertrauen. Vers 24. Macht euch auf, brecht auf und zieht über den Fluss Arnon. Siehe, ich habe den Amoriter Sihon, den König von Heschbon, und sein Land in deine Hand gegeben. Fang an, nimm es in Besitz und lass dich in einen Krieg mit ihm ein. An diesem Tag will ich anfangen, Schrecken und Furcht vor dir auf die Völker unter dem ganzen Himmel zu legen. Wenn sie die Nachricht von dir hören, werden sie vor dir zittern und beben. Jetzt fangen sie an, diese Völker einzunehmen, die östlich vom Jordan gelebt haben. Vers 26, da sandte ich Boten aus der Wüste Kedemot an Sihon, den König von Heschbon, mit Worten des Friedens und ließ ihm sagen, ich möchte durch dein Land ziehen auf der Straße. Nur auf der Straße will ich gehen, ich will weder zur rechten noch zur linken abweichen. Nahrung sollst du mir für Geld verkaufen, dass ich esse, und Wasser sollst du mir für Geld geben, dass ich trinke. Ich will nur hindurchziehen mit meinen Füßen, wie mir die Söhne Esau getan haben, die in Seir wohnen, und die Moabiter, die in Ar wohnen, bis ich über den Jordan hinüberziehe in das Land, das der Herr unser Gott uns gibt. Vers 30, aber Sihon, der König von Heschbon, wollte uns nicht bei sich durchziehen lassen. Denn der Herr, dein Gott, hatte seinen Geist verhärtet und sein Herz verstockt, damit er ihn in deine Hand gebe, so wie es heute ist. Was, wo wir manchmal Probleme haben, dass der Herr Herzen verstockt oder verhärtet. Wie beim Pharao. Na, wo es heißt, Gott verhärtete sein Herz. Er verstockte sein Herz. Aber wir lesen beim Pharao, dass er mehrere Male selbst sein Herz verstockt hat, bis der Herr es bestätigt hat, sein hartes Herz. Und dann ist das Gericht über ihn gekommen. Diese Verhärtung des Herzens, auch von dem Sihon, war eine Reaktion auf das, was Gott tut. Auch er war beteiligt daran. Gott hat ihm das nicht aufgezwungen. Es ist so, dieselbe Sache kann etwas weich machen oder etwas hart machen. Hitze, Feuer kann Lehm hart machen und gleichzeitig Gold schmelzen. Unterschiedliche Reaktionen auf dasselbe Element, auf dieselbe Sache. Und genauso ist es mit uns Menschen. Wir Menschen können weiche Herzen haben, wenn Gott spricht, oder wir können uns verhärten. Und Gott bestätigt das dann. Gott ließ dem Sihon nur das tun, was er bereits tun wollte, in seinem Herzen. Wir haben gelesen, er wollte sie nicht durchziehen lassen. Er hat ihn nicht verändert. Gott hat ihn nicht verändert von schlecht auf gut. Sein Herz. Nee, sondern Gott hat ihn verstockt. Mit dem, was er getan hat. Also das Volk Israel durch sein Land ziehen wollte. Vers 31. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich habe begonnen, Sihon und sein Land vor dir dahin zu geben. Fang an, nimm es in Besitz, damit dir sein Land gehört. Und Sihon zog zum Kampf aus uns entgegen nach Jasa, er und all sein Volk. Aber der Herr, unser Gott, gab ihn vor uns dahin und wir schlugen ihn und seine Söhne und all sein Volk. In jener Zeit nahmen wir alle seine Städte ein und wir vollstreckten den Bann an jeder Stadt, an Männern, Frauen und Kindern. Wir ließen keinen übrig, der ihn kam. Nur das Vieh erbeuteten wir für uns und die Beute der Städte, die wir einnahmen. Von Aroer, das am Ufer des Flusses Arnon liegt, und von der Stadt, die im Flusstal liegt, bis Gilead, gab es keine Stadt, die uns zu stark gewesen wäre. Alles gab der Herr, unser Gott, vor uns dahin. Nur dem Land der Söhne Ammon, dem ganzen Gebiet am Fluss Jabbok, hast du dich nicht genähert, noch den Städten des Gebirges, nach allem, was der Herr, unser Gott, dir geboten hatte. Das ist das Leben im Glauben, was wir hier sehen. Taten das, was Gott ihnen geboten hatte, gingen voran, und das heißt, keine Stadt konnte ihnen standhalten. Gott hat alles in ihre Hand gegeben, jeden Fußbreit Boden, den sie betreten haben, so wie er es verheißen hat. Kapitel 3, Vers 1. Und wir wandten uns und zogen den Weg nach Basan hinauf. Und Og, der König von Basan, zog zum Kampf aus, uns entgegen nach Edrei, er und all sein Volk. Und der Herr sprach zu mir, fürchte dich nicht, denn in deine Hand habe ich ihn und all sein Volk und sein Land gegeben. Und tu mit ihm, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, getan hast, der in Heschbon wohnte. Und der Herr, unser Gott, gab auch Og, den König von Basan, und all sein Volk in unsere Hand. Und wir schlugen ihn, bis ihm keine übrig blieb, der ihn kam. Und alle seine Städte nahmen wir in jener Zeit ein. Es gab keine Stadt, die wir ihnen nicht nahmen. 60 Städte, den ganzen Landstrich, Argob, das Königreich des Og in Basan. Alle diese Städte waren befestigt mit sehr hohen Mauern, Toren und Riegeln, abgesehen von den sehr vielen offenen Landstädten. Und wir vollstreckten den Bann an ihnen, wie wir es bei Sihon, dem König von Heschbon, getan hatten. Wir vollstreckten an ihnen, an ihrer ganzen Bevölkerung, den Bann an Männern, Frauen und Kindern. Aber alles Vieh und die Beute der Städte erbeuteten wir für uns. Wir gehen jetzt nicht näher drauf ein, warum Gott oder warum sie den Bann vollstreckt haben und ob das fair war oder nicht und warum Gott es zulässt. Das haben wir alles schon im 4. Mose besprochen. Ist nur Wiederholung für uns. Aber wir sehen wieder, Gott war mit ihnen. All diese Städte, 60 Städte, mit dem befestigt, mit hohen Mauern und Toren und Riegeln, Gott gab es in ihre Hand. Das ist das Leben im Glauben. Es kam nicht auf die Stärke des Volkes an, sondern einfach, dass sie im Vertrauen, im Glauben auf Gott vorangingen und gehorsam waren. Und Gott gab es in ihre Hand. Vers 8, so nahmen wir in jener Zeit aus der Hand der beiden Könige der Amoriter das Land, das jenseits des Jordan ist, vom Fluss Arnon bis an den Berg Hermon, die Sidonier nennen den Hermon Sirion und die Amoriter nennen ihn Senir. Alle Städte der Ebene und das ganze Gilead und das ganze Basan bis nach Salcha und Edrei, den Städten im Königreich des Og in Basan. Denn nur Og, der König von Basan, war von dem Rest der Riesen noch übrig geblieben. Siehe, sein Bett, ein Bett aus Eisen, ist es nicht in Rabba, der Hauptstadt der Söhne Ammon. Seine Länge beträgt 9 Ellen und seine Breite 4 Ellen nach der Elle eines Mannes. Also ungefähr 4 Meter mal 1,80 Meter. Manche glauben, dass das sein Sarg war, sein Grabdenkmal und nicht sein Bett. Aber war ein großer Kerl. Aber Gott war größer und er hat ihn in die Hand des Volkes Israel gegeben. Vers 12. Dieses Land nahmen wir zu jener Zeit in Besitz. Das Land von Aroer an, das am Fluss Arnon liegt, und die Hälfte des Gebirges Gilead und seine Städte gab ich den Rubenitern und den Gaditern. Und den Rest von Gilead und das ganze Basan, das Königreich des Og, gab ich dem halben Stamm Manasse, den ganzen Landstrich Argob. Dieses ganze Basan wird das Land der Riesen genannt. Jair, der Sohn Manasses, nahm den ganzen Landstrich Argob bis zur Grenze der Geschuriter und der Machatiter und nannte sie die Ortschaften von Basan nach seinen Namen. Zeltdörfer Jairs, so heißen sie bis auf diesen Tag. Und dem Machir gab ich Gilead. Und den Rubenitern und den Gaditern gab ich das Land von Gilead bis zum Fluss Arnon. Und zwar bis zur Mitte des Flusstales als Grenze und bis zum Fluss Jabbok, der Grenze der Söhne Ammon und der Ebene mit dem Jordan als Grenze. Von Kinneret, See Genezareth, bis zum Meer der Ebene, dem Salzmeer unterhalb der Abhänge des Pisgah nach Osten zu. Vers 18, und ich gebot euch zu jener Zeit und sagte, der Herr, euer Gott, hat euch dieses Land gegeben, es in Besitz zu nehmen. Gerüstet sollt ihr vor euren Brüdern, den Söhnen Israel hinüberziehen, alle Kriegstüchtigen, nur eure Frauen und eure Kinder und euer Vieh. Ich weiß, dass ihr viel Vieh habt, sollen in euren Städten bleiben, die ich euch gegeben habe, bis der Herr euren Brüdern Ruhe verschafft wie euch und auch sie das Land in Besitz nehmen, das der Herr, euer Gott, ihnen jenseits des Jordan gibt. Dann sollt ihr zurückkehren, jeder zu seinem Besitz, den ich euch gegeben habe. Also die 2,5 Stämme wollten östlich vom Jordan lagern bleiben, weil das eine gute Gegend war für Viehzucht und sie hatten viel Vieh. Und ich glaube, dass es ein Fehler war. Sie sind nicht den ganzen Weg hineingegangen, sind ins verheißene Land, das jenseits vom Jordan war. Sie waren die ersten Stämme, die abgefallen sind vom Herrn. Waren auch die ersten, die von den Feinden erobert und fortgeschleppt worden sind. Aber Gott wird uns nie zwingen, weiter zu gehen, als wir gehen wollen. Gott nimmt uns so weit, wie wir mit ihm gehen wollen. So weit, wie wir ihm vertrauen, so weit wir Glauben haben in unserem Leben. Es ist ein Fehler, wenn wir uns zurückhalten lassen. Von Bequemlichkeit oder Materialismus oder selbst Familie. Manche sagen, ich kann diesen Schritt im Glauben nicht tun, weil meine Familie... Irgendwann, wenn die Kinder groß sind, dann fangen wir an. Dann kommen die Enkelkinder. Bleiben stecken. Und Gott wird uns nicht zwingen, weiterzugehen. Und Gott hat auch die 2,5 Stämme versorgt und war gut zu ihnen und hat ihnen das Land gegeben und sie gegeben. Aber ich glaube, er hatte mehr vor für sie. Er wollte ihnen mehr geben, dass sie weiterziehen. Und so für unser Leben, wenn der Herr uns das aufs Herz legt, dann wirklich, geh voran, tu es. Und manche sagen, Amerika hat mir es als wer erzählt. Ja, eigentlich, ich glaube, dass Gott mich in die Mission berufen hatte und ich bin nie gegangen. Und jetzt die Tochter, die ist jetzt in der Mission und ich bin so froh und Blabla und unterstützt die Tochter und oft gibt der Herr uns Gelegenheiten. Solche wie diese 2,5 Stämme den Rest von Israel unterstützt haben, das Land einzunehmen. Können wir, selbst wenn wir irgendwo stecken geblieben sind, können die anderen unterstützen, die vorangegangen sind. Gott ist gut. Gott gibt uns neue Chancen. Auch wenn wir eine Chance verpasst haben und es vielleicht zu spät ist, er gibt uns Chancen auf andere Art und Weise, dennoch mitzuwirken in dem, was er vollbringen will. Und Gott ist so gut, er gibt uns immer wieder zweite Chancen. Immer wieder Chancen, da mitzuwirken, was er uns aufs Herz gelegt hat. Und wenn wir nur ihm vertrauen und nur verfügbar sind für ihn. Vers 21, und dem Josua gebot ich zu jener Zeit und sprach, deine Augen haben alles gesehen, was der Herr, euer Gott, diesen beiden Königen getan hat. So wird der Herr allen Königreichen tun, zu denen du hinüberziehst. Fürchte dich nicht, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft. Mose war ein guter Mann. Er war nicht neidisch auf den Josua, dass er das Volk ins verheißene Land bringen darf, sondern er hat ihn wirklich ermutigt, wie der Herr das gesagt hat und hat ihn gestärkt. Das ist so eine gute Sache, wenn wir uns erinnern können. Erinnert dich, was Gott diesen Königen da getan hat. Und genauso wird es im verheißenen Land tun mit den Leuten, die dort wohnen. Genauso ist es gut für uns, wenn wir uns zurückerinnern und sagen, hey, guck mal, wie treu der Herr in der Vergangenheit zu mir war. Ich hoffe, ihr habt alle so ein stille Zeitheft, wo ihr die Dinge aufschreibt, die Gott tut in eurem Leben. Dann können wir zurückgehen und gerade in schwierigen Zeiten und uns erinnern, wie treu der Herr war und durch welche Täler und Schwierigkeiten er uns schon durchgebracht hat. Das ermutigt uns und fürchtet euch nicht, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Und ich flehte zu jener Zeit zum Herrn um Erbarmen. Herr, Herr, du hast begonnen, deinen Knecht deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Denn wo im Himmel und auf Erden ist ein Gott, der so etwas wie deine Werke und wie deine Machtarten tun könnte? Und die Antwort ist nirgendwo. Es gibt nur einen und das ist unser Gott. Und wenn er für uns ist, dann wer gegen uns? Vers 25, ich möchte doch auch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt, dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt und hörte nicht auf mich. Und der Herr sprach zu mir, lass es genug sein, rede nicht mehr weiter von dieser Sache. Mose hatte den Herrn falsch repräsentiert. Und als er gesagt hat, sprich zu diesem Felsen, war er zornig und hat auf den Felsen geschlagen und war wütend auf dieses Volk. Gesagt, wird der Herr nicht was, werden wir nicht Wasser hervorbringen aus dem Felsen? Und Gott hat ihn zur Rechenschaft gezogen. Gesagt, du darfst nicht ins verheißene Land gehen, weil du mich falsch repräsentiert hast. Und wir haben schon über die Gründe gesprochen. Einerseits war Mose ein Leiter. Und Jakobus sagt uns, dass die Lehrer ein schweres Urteil empfangen werden. Als Vorbilder ist er ein bisschen strenger. Mose war auch ein Vorbild für uns, für alle Generationen, die später kommen würden, wie wichtig es ist, dem Herrn richtig zu repräsentieren. Nicht, dass er zornig ist, sondern dass er ein gnädiger Gott ist, ein liebevoller Gott. Und so hat Gott ihn zu einem Zeichen gemacht für alle Generationen. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie Mose dieses Bild versaut hat. 1. Korinther Kapitel 10 heißt es, dass Christus dieser Fels war, der mit ihnen gezogen ist. Und der Fels wurde nur einmal geschlagen. Sein Werk am Kreuz für uns, ein für alle Mal, wie der Hebräerbrief uns sagt. Und Mose hat das Bild versaut. Aber der Herr sagt ihm im Vers 27, steige auf den Berg des Pisga und erhebe deine Augen nach Westen und nach Norden, nach Süden und nach Osten und sieh mit deinen Augen, denn du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Aber er nimmt ihn auf den Berg und zeigt ihm das verheißene Land. Gott ist so gnädig. Mose war doch im verheißenen Land. Nur erst 1500 Jahre später. Wir sehen den Mose gemeinsam mit den Elia am Berg der Verklärung, gemeinsam mit Jesus. Also Gott hat ihm doch noch reingeschummelt ins verheißene Land. Jetzt war es wichtig, dass er nicht hineingehen konnte, auch weil Mose ein Bild ist für das Gesetz und das Gesetz Gesetzlichkeit uns nicht in das siegreiche Leben führen kann. Das konnte nur Jesus tun, Josua. Er konnte uns hineinbringen. Also es war wichtig, dass Mose dieses Bild war zu dem Zeitpunkt, aber Gott ist so liebevoll und gnädig, hat den Mose doch noch durch die Hintertür ein bisschen später reingeschummelt und seinen Herzenswunsch hier erfüllt. Und beauftrage Josua und stärke ihn und befestige ihn, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du sehen wirst, als Erbe austeilen. Josua als Bild für Jesus. Und wir blieben im Tal Bet-Peor gegenüber. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Treue, die wir in dieser Geschichte Israels sehen können, die wir aber auch in unserem Leben sehen können, wenn wir zurückschauen. Und Vater, ich bitte dich, dass wir lernen dir zu vertrauen und dir gehorsam zu sein. Dass wir so sein können wie die neue Generation, die das Land einnimmt, die Sieg hat über Sünde und Versuchungen, die Vorbilder sind, die ruhen können im Glauben, die all diese wunderbaren Verheißungen, die du uns gegeben hast, in Anspruch nehmen. Und Herr, dass wir nicht ungläubig sind und rebellisch sind wie die alte Generation. Ich bitte dich, dass wir wirklich lernen von diesen Dingen, die für uns aufgeschrieben sind. Dass wir Menschen sind, die einander ermutigen und nicht runterziehen. Nicht murren und beschweren, sondern einander stärken, so wie Mose den Josua gestärkt hat. Und Herr, ich bitte dich, wenn wir jetzt durch den 5. Mose durchgehen, dass du uns die Augen öffnest und uns wirklich dein Herz verstehen lässt, was hinter dem Gesetz steht, hinter diesen Worten, die du auch zu uns sagst. Herr, dass wir erkennen können, dass es eine Liebesbeziehung ist. Und Herr, wir danken dir, dass du mit uns bist und dass du treu bist, ganz egal, wie wir sind. Du bist ein wunderbarer Gott und so wollen wir unser Leben in deine Hände legen. In Jesu Namen. Amen.